Das Thema Einsamkeit ist ein riesiges. Aber um das ein wenig mehr zu beherrschen, da können wir Technologie auch einsetzen. Und dann sagte er, sein Enkel hat ihm sowas aufgespielt auf dem Computer. Das heißt so wie GP oder so. Das war GPT. Und er hat gesagt, ich habe mich letzte Nacht 3 Stunden mit diesem System über den 30-jährigen Krieg unterhalten. Und das war großartig.
Und oft hören wir auch mit Älteren, ich habe heute den ganzen Tag mit noch niemandem gesprochen. Die Sehnsucht, mal in den Arm genommen zu werden, gespürt zu werden, das Gefühl, da sorgt sich jemand um mich, scheint zuzunehmen. All das deutet darauf hin, dass Menschen sich nicht mehr verbunden fühlen mit dem Gegenüber und mit dem Unternehmen. Und ich glaube, das kann zu einem großen Gesundheitsproblem werden.
Wenn du dein Gehirn nicht trainierst, dann verlierst du irgendwann die Fähigkeit, das Gehörte zu begreifen.
Aber was macht Einsamkeit mit dem Menschen aus medizinischer Sicht? Wirkstoff Human. Menschlichkeit ist das beste Rezept. Ein Podcast über den Menschen, das Leben und die Gesundheitsbranche. Mit
Professor Dr. Jochen A. Werner
und Frank Doppheide. Heute die Einsamkeit.
Was führt Sie zu mir, junger Mann, im Kontext Einsamkeit?
Bauchschmerzen, Herr Professor. Ich habe das Gefühl, da braut sich was zusammen und das fühlt sich nicht gut an. Ich habe das Gefühl, man begegnet sich weniger, man lässt sich auf weniger aufeinander ein. Zahlen, die ich sehe, Depressionen, ne, innere Kündigung, all das deutet darauf hin, dass Menschen sich nicht mehr verbunden fühlen mit dem Gegenüber und mit dem Unternehmen. Und ich glaube, das kann zu einem großen Gesundheitsproblem werden.
Also Sie sehen jetzt bei Einsamkeit gar nicht jetzt nur den einsamen alten Menschen, der ohne irgendeinen im Raum ist, sondern das kann sogar in einem Unternehmen stattfinden.
Ja, und zwar zunehmend. Also wir sehen das in der inneren Kündigung. Es gibt aber auch Studien dazu. Also Microsoft hat, ich glaube, vorletztes Jahr eine Studie gemacht, dass 60% der Beschäftigten der Unternehmen, das war eine große Studie, sagt, ich fühle mich sozial isolierter, auch durch Homeoffice, auch durch digitale Arbeitsweisen, Remote Work und. Und Gallup hat eine Studie rausgebracht, dass man sagt, knapp ein Viertel aller Mitarbeitenden fühlen sich am Arbeitsplatz sehr häufig einsam. Aber was macht Einsamkeit mit dem Menschen aus medizinischer Sicht, ja?
Also Einsamkeit, wenn man das länger hat, jetzt nicht nur irgendwie wenige Tage oder so, das verändert tatsächlich auch die Biochemie des Körpers. Hm. Das hat also Folgen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass Dopamin runtergeht, Oxytocin, also all die Substanzen im Körper, die Verbindungen schaffen können. Und Cortisol, Stresshormone gehen hoch. Wir wissen, dass Immunsystem geschwächt werden kann. Entzündung kann mehr entstehen. Also was wir beobachten ist, wenn du lange einsam bist, dann macht es was mit deinem Körper. Du wirst anfälliger und auch deshalb ist das wichtig, dass wir möglichst etwas dagegen tun. Das ist jetzt nicht nur so ein psychisches Gefühl.
Die schlimmste Zahl, die ich dazu gefunden habe, ist, dass Einsamkeit zum vorzeitigen Tod führt und dass das Risiko bei über 30% ist und das hängt dann sogar Rauchen und Alkohol ab.
Und Einsamkeit, wissen wir eben auch, macht etwas mit Krankheitsverläufen. Also wenn jemand in eine Demenz zu gehen scheint und einsam ist, dann beschleunigt man diesen Übergang in die Demenz. Und das zeigt, wie wichtig das ist, dass wir gerade auch solche Menschen trainieren, dass wir sie ansprechen, dass wir mit denen wirklich üben. Und dazu haben wir leider gerade auch so in alten Pflegeheimen zu wenig Personal.
Ich war vor vielen Jahren schon bei der South by Southwest in Austin, so eine Digitalkonferenz. Und da war Amazon auch mit seiner Alexa, dieser Sprachbox. Und sie zeigten damals so Beiträge aus einer Gruppendiskussion mit älteren Menschen und sagten, sagen Sie nochmal die Alexa und Sie, wie finden Sie denn so? Ja, ist sowas wie mein bester Freund. Du hast gedacht, die Amis, die haben echt einen Knall, Alexa, mein bester Freund. Und dann erzählten sie, aber ja, wenn ich nach Hause komme, dann fragt die mich, wie geht's dir denn? Und nachher kommt Sport, ich habe das schon mal für dich programmiert. Und wenn du willst, bestelle ich dir eine Pizza. Und dann erzählten sie, das fand ich total interessant, dass durch die Ansprache, durch auch die Tonalität, die sich dann darauf einstellen kann, wirklich eine Form von Beziehung aufgebaut wird, dass dieser Apparat, den du vielleicht auch in der Küche stehen hast, an deiner Stimme hören kann. Ändert sich da irgendwas? Ist Jochen heute nicht gut drauf oder wird er dement sogar? Also welche Rolle spielt dann, weil du sagst, wir haben kein Personal, diese Form von künstlicher und technologischer Intelligenz in Zukunft?
In meinen Augen eine unglaublich große Rolle, mit vielen, vielen Beispielen, die mir dazu einfallen. Also ich saß mal beim Bayerischen Rundfunk, das war so ein Livestream, das war TV- und Radioformat. Und da ging das um künstliche Intelligenz. Und dann kamen natürlich auch alle möglichen kritischen Fragen zur künstlichen Intelligenz. Und dann kam ein Anrufer. Bei dem Anrufer, da wusste ich sofort, der kommt aus Norddeutschland. Der sagte, er ist 90 Jahre alt. Und da war klar, aus Hamburg. Und dann sagte er, sein Enkel hat ihm sowas aufgespielt auf dem Computer. Das heißt so wie GP oder so. Das war GPT. Und er hat gesagt, ich habe mich letzte Nacht 3 Stunden mit diesem System über den 30-jährigen Krieg unterhalten. Und das war großartig. Und dabei kam raus, er ist alleine zu Hause. Er schläft nachts ganz unterbrochen, sag ich mal. Und für ihn war das ein Riesenschritt aus der Einsamkeit. Und da habe ich so gedacht, da hat dieser alte Mann mit so einer Aussage so viel wieder für künstliche Intelligenz gesprochen, dass die Gegner eigentlich zumindest nachdenklich wurden. Und so komme ich in andere Bereiche rein. Wir wissen alle, gerade auch in der Altenpflege gibt es zu wenig Personal. Was spricht dagegen, einen Roboter, einen KI-basierten Roboter, einem solchen älteren Menschen zur Seite zu stellen? Und der begrüßt ihn morgens erstmal, sagt, hallo Heinrich, wie hast du geschlafen? Und heute wollen wir noch mal ein bisschen mehr Strecke gehen mit dem Rollator auf dem Flur. Gestern hatten wir so und so viele Schritte. Und er kann dann aus der Vergangenheit Geschichten erzählen. Der kann Bilder zeigen, die Angehörige vielleicht mitgebracht haben. Und so immer diesen älteren Herrn quasi trainiert halten. Und das sind ja Möglichkeiten, die wir nutzen müssen, weil wir keine Alternative haben. Und weil wir damit eine Interaktion haben. Und der letzte Punkt, der mir ganz wichtig ist, aus diesen Daten, die jetzt für den Heinrich sind und für viele andere, können wir ja lernen, was Menschen in den letzten Jahren ihres Lebens bewegt. Und das wird nämlich sonst irgendwo vielleicht mal aufgeschrieben, aber dann wird's weggeworfen. Und das sind ganz große Kenntnisse, die wir für die Menschen gewinnen können. Und deswegen glaube ich, das Thema Einsamkeit ist ein riesiges. Aber um das ein wenig mehr in quasi zu beherrschen, da können wir Technologie auch einsetzen.
Mit Technologie kommt auch ein neues Wort, das heißt künstliche Empathie. So ein bisschen schizophren, ehrlich gesagt, aber ich höre daraus, du bist da nicht so skeptisch wie ich vielleicht.
Ja, ich bin natürlich auch skeptisch und man ist so, als ich anfing über künstliche Empathie zu sprechen, da kamen natürlich gleich Sorgenfalten und du hast es im Publikum, habe ich gespürt, oh Gott, Ablehnung. Ja. Ne? Und dann habe ich aber gesagt, Mensch, vielleicht ist hier auch jemand im Saal, der kennt noch diese kleinen Tamagotchis, die da früher alle Leute beunruhigten, das Tamagotchi könnte sterben. Und man hat für so etwas völlig Fiktives Gefühle entwickelt. Und genau so funktioniert natürlich künstliche Empathie. Künstliche Empathie ist jetzt nicht die Empathie, die wir uns vorstellen. Ich sag mal, der 63-jährige Arzt mit ganz viel Lebenserfahrung, der die Hand auf die Schulter legt. Aber es ist trotzdem ein Gefühl, weil auch ein Roboter erkennen kann, hast du Angst im Gesicht, in deiner Mimik oder freust du dich? Und so kann es in eine Interaktion gehen. Und ich will nicht sagen, wir brauchen die humane Empathie nicht, die brauchen wir mehr denn je. Aber wir können künstliche Empathie nutzen, was wir sowieso tun. Es gibt immer mehr KI-Assistenten und so weiter. Die wissen ganz viel von einem.
Das kann zum Vorteil des Menschen verwandt werden. Der Mensch kann ja zu allen möglichen Beziehungen aufbauen. Also ne, unsere Hunde, die lieben uns.
Staubsauger.
Staubsauger, Autos auf jeden Fall. Alte Motorräder, sucht ihr irgendwas aus. Und wahrscheinlich möglicherweise auch zu einer Stimme oder zu irgendeiner Form von Roboter. In der Welt der Wirtschaft ist das schon gang und gäbe. Also wir können nachweisen, dass bestimmte Emotionen, du kannst sie fast einstellen. Ist das jetzt Freundschaft? Ist das Hilfe? Weißt du, so ist das Support in irgendeiner Form? Und das wirkt auch so, das kommt an. Das kann ich mir sogar schon vorstellen. Ich würde gerne auf einen anderen Aspekt noch. Also die Jahreszeit wird dunkler. Ein paar Laternen sind auch schon an. Es wird wärmer und es riecht nach Zimt. Ich habe gelesen, 7% der Menschen in Deutschland sind Weihnachten allein. Da habe ich zuerst gedacht, naja, geht ja sogar. Ich hätte gedacht, wäre noch mehr. Da habe ich umgerechnet, das sind aber 6 Millionen. Und natürlich sind das die Älteren. Also ist das bei den Älteren ganz besonders ausgeprägt? Zieht sich das durch? Verändert sich da was beim Thema Einsamkeit?
Einmal gibt es ja Einsamkeit über alle Lebensphasen. Das ist das eine. Aber natürlich, wenn man alleine ist, typischerweise vielleicht alleine zu Hause, vielleicht sogar nicht mobil, dass man nicht einfach mal auf die Straße gehen kann und auch Weihnachten am Weihnachtsmarkt ein bisschen teilhaben kann, Zimt und Glühwein riechen kann und sich damit auch wieder erinnern kann, wie es früher war. Es gibt doch nicht wenige, die sind alleine zu Hause. Und das ist das, was uns Sorgen machen soll, weil die vergessen wir. Wir vergessen sie, weil sie ja auch in unserem Alltag nicht sind. Und
nicht sichtbar.
Sie sind nicht sichtbar. Sie sind eben still zu Hause, aber sie haben diese Probleme, die ich auch angesprochen hatte vorhin. Sie werden nicht gesünder und dann wissen wir nicht immer, in welchem Gesundheitszustand sie sind. Ich will das an einem Beispiel erklären. Das Wort doof, ne? So bin ich ja aufgewachsen. Der ist aber doof und so, ne? Das war, ich weiß nicht, ob das die Kinder heute noch sagen, die haben vielleicht andere Begriffe, aber für uns war das so. Und woher kommt dieses Wort doof? Das kommt aus dem Plattdeutschen oben, wenn einer taub war. Ah. Und jetzt so das typische Bild eines älteren Menschen, taub, der nicht mehr hört, der ist entkoppelt von der Umwelt. Der ist in sich vollkommen einsam. Und dann hat man gesagt, na guck mal, wie der so sitzt, der ist ja doof. Ne? Und so hat sich das durchgezogen. Aber es zeigt auch bei uns, Wirkstoff Human, wie wichtig der Erhalt der Sinnesorgane ist. Deswegen wissen wir, ich habe es immer als Hals-Nasen-Ohrenarzt gesagt, wenn Sie nicht mehr gut hören, nehmen Sie Ihr Hörgerät zur Hand. Denn früher, als die noch nicht so gut funktionierten, da haben viele ein Hörgerät verschrieben bekommen, aber das in die Nachttischschublade gelegt, weil sie das auch nicht wahrhaben wollten. Aber heute wissen wir, wenn du dein Gehirn nicht trainierst, dann verlierst du irgendwann die Fähigkeit, überhaupt das Gehörte zu begreifen. Oh. Und deswegen, du brauchst das Gehör, sonst wirst du doof. Ne? Du wirst dann, gehst in die schwerhörigen Richtung. Und so müssen wir wirklich sehen, dass wenn jemand alt ist, dass wir die bestmöglich überprüfen und da, wo wir helfen können, das heißt Brille, sie müssen sehen können und sie müssen hören können. Und das spielt eine Rolle, wie dann auch wieder Menschen einbezogen werden kann, wie sie Radio hören und. Das ist wirklich komplex.
Für mich ist da ein Aspekt drin, wenn ich dir zuhöre, das ist eben, sie müssen hören können und sehen können, sie müssen aber auch wahrgenommen werden. Und ich glaube, für mich würde Einsamkeit bedeuten, wenn keiner mehr fragt, wie geht's dir? Und oft hören wir auch dann wieder mit Älteren, ich habe heute den ganzen Tag mit noch niemandem gesprochen. Weißt du, also diese Form der Wahrnehmung, da hat der Arzt ja immer auch eine besondere Rolle gespielt. Ich weiß noch, im Wartezimmer, weil die dann gesehen werden wollten, sich mit jemandem unterhalten wollten, weil man das Gefühl hat, da ist jetzt einer, der sich mal um mich kümmert, im tiefsten Sinne des Wortes. Und es scheint aber nachzulassen, auch in der Medizin.
Richtig, und du hast überhaupt die entscheidende Frage gestellt, die heißt, wie geht's dir oder wie geht's Ihnen? Ne? Mhm. Und typischerweise kommt ja zurück gut, ne? Oder es drückt hier oder sowas. Ne? Mhm. Aber was ich immer sage, gerade wenn jüngere Ärztinnen und Ärzte mich fragen, was haben Sie denn für einen Tipp für uns? Du musst diese Frage stellen und du musst dann wirklich zuhören. Du musst auf die Nuancen achten. Mhm. Ist das überzeugend, was er sagt? Weil wenn du diese Geschichte wirklich hinterfragst, dann kommst du darauf, dass es dem nicht gut geht, dass er sich einsam fühlt, dass keiner mehr nachfragt. Mhm. Und das kann KI im Moment nicht erspüren. Deswegen ist das persönliche Gespräch so wichtig und nicht einfach das Alibi. Ich habe ja gefragt, wie es ihm geht, er hat gesagt, das geht gut, ich war auch schon wieder weg.
Ja.
Ne? Sondern wie geht's ihm wirklich? Und so. Gerade in diesem, wenn einer alleine ist.
Und jetzt kommt ein Punkt, weil die Einsamkeit springt auf die junge Generation über, habe ich gelernt. Die unter 30-Jährigen, ein Viertel davon, fühlt sich sehr einsam. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den du angesprochen hast. Likes helfen nicht gegen die Einsamkeit. Es ist nicht kein Punkt der Wahrnehmung da. Weißt du, das ist Klicken, aber eigentlich hat es gar nichts mit dir zu tun. Du wirst trotzdem nicht gesehen. Die Tiefe der Beziehung scheint der Schlüssel zu sein. Also es ist nicht die Menge der Kontakte von Menschen, die ich irgendwie kenne oder auch wenn ich in der Stadt unterwegs bin, sondern dass ich wahrgenommen werde, dass ich mich austauschen kann, dass es irgendwie eine Beziehung spürbar wird mit mir.
Das ist ein super Beispiel und das hat ja meine Frau Heike und mich veranlasst. Wir haben einen TikTok-Account gemacht, der heißt die Werners und da geht es darum, mit jungen Leuten, es sind meist Junge, in Kontakt zu kommen. Wir wollen nur positiv erstmal sprechen. Nicht jetzt irgendwie, Deutschland hat die Digitalisierung verpasst oder so. Ne? So. Und inzwischen haben wir eine recht große Community und dann gehen wir live und tauschen uns auch aus. Das geht teilweise wirklich ans Herz, was du da erlebst. Und du spürst, wie alleingelassen viele Menschen sind. Die haben da ihr TikTok, aber wenn du, ich sag mal so, die Angel ein bisschen auswerfst, du spürst, die docken an und sagen, hey, und ich hätte auch das gerne oder ich würde gerne in einer Familie feiern. Und das sind so Momente, wo ich denke, da hat jeder seine Art mit umzugehen. Aber wir dürfen nicht sagen, die sitzen heute alle nur mit TikTok oder mit Instagram, machen nichts. Dann musst du sie dort abholen. Und ich glaube, wir können alle versuchen, wo auch immer, in welchem Umfeld, andere abzuholen.
Der Bereich, der früher vielleicht auch für Ausgleich gesorgt hat, war die Arbeit. Großer, wichtiger Lebensbereich. Da war ich früher ja immer im Austausch mit anderen Menschen, weil man auch zusammenarbeiten musste. Das ist heute aber auch nicht mehr so. Also Gallup sagt, ein Viertel der Menschen in Deutschland fühlt sich sehr einsam auf der Arbeit. Die Zoom-Meetings, weißt du, so Leute, die ongeboardet werden, aber wenn gar keiner im Büro ist, die kommen niemals an, sozusagen. Die nehmen gar keinen Steigeruch an. Die werden nicht gesehen. Da entwickelt sich keine Kultur, keine Zugehörigkeit mehr, weil der Kopierer und der Kaffeeautomat fehlt.
Richtig. Und ich kann das auch schön zu meiner Zeit als Assistenzarzt sagen. Das ist ja nun viele Jahre her. Natürlich, wir haben früher zeitlich viel mehr gearbeitet. Als ich anfing, da hatten wir nicht dieses Thema mit Arbeitszeitgesetz. Ne? Wir waren immer in der Klinik. Ich muss sagen, ich war gefühlt laufend in der Klinik.
In der Werbung hatten wir das 35-Stunden-Wochenende.
Ja. Ja, guck mal. Und so haben wir gesessen. Ja? Ja. Wir haben ganz viel zusammen gefrühstückt. Wir haben abends zusammen noch was gegessen. Das war wie eine Familie. Wir waren dort die Familie. Du hast Geschichten gehört, du hast Leute kennengelernt. Und dann kam, nein, sie müssen nach 8 Stunden, spätestens nach 10, aus dem Betrieb raus, damit wir das Arbeitszeitgesetz einhalten. So hat sich ja was verändert.
Ja.
Und du hast nicht mehr dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Und dann kommen wir in dieses Thema Pflege rein. Das ist ja nicht nur eine Frage vom Tarif, von der Vergütung. Es geht darum, wie ist das Team? Und zwar übergreifend zwischen den Berufsgruppen. Und das war früher in meinen Augen mehr eine Mannschaft. Wir haben zusammengestanden.
Also da entsteht eine Lücke in der Welt der Wirtschaft, sieht man, das ist monetarisierbar. Da entsteht ein Bedürfnis. Starbucks zum Beispiel war Teil des großen Geschäftserfolgs, dass sie gesagt haben, wir sind sowas wie the third place, der dritte Platz zwischen Arbeit und Privatleben, wenn du unter Menschen sein willst. Wenn du nicht vom Morgen bis abends Essen bestellen willst, du willst da sein, du willst unter Menschen sein, du kannst da arbeiten, du kannst da Kaffee trinken und so, dann sind wir so ein Zwischenzuhause sozusagen. Das hat die sehr erfolgreich gemacht. In Holland habe ich gelernt, da gibt es sowas wie Schnatterkassen. Also du willst auf jeden Fall mit Menschen reden. Da gibt es nicht die Self-Checkouts. Deutschland ist im Augenblick auf dem Self-Checkout-Trip, sondern du willst mit Menschen reden. Dafür bezahlen sie sogar mehr.
Was meinst du mit Self-Checkout?
Da gibt es keine Kassiererin mehr. Du kannst jetzt mit deinen eingekauften Waren, ne, an den Scanner gehen, der checkt dich aus, Richtig. Du hältst deine Kreditkarte vor, sie brauchst keinen Menschen mehr.
Ja.
Und es scheint eben Plätze in der Stadt zu geben. Und Holland probiert das gerade, um zu sagen, nee, hier ist eine Schnatterkasse, wir reden.
Dauert ein bisschen länger,
oder? Kostet ein bisschen mehr, aber es scheint, da ist ein Bedürfnis da. Und das Tollste, was ich gesehen habe, es gibt professionelle Kuschler. Also, die Sehnsucht, mal in den Arm genommen zu werden, gespürt zu werden, das Gefühl, da sorgt sich jemand um mich, scheint zuzunehmen, dass es Menschen gibt, die sagen, das ist mein Job, du kannst mich buchen, ich umarme dich. Und da gibt es auch eine Studie zu, Virginia Satir hat rausgefunden, 4 Umarmungen brauchst du, damit du überlebst. Mit 8 Umarmungen am Tag fühlst du dich ganz gut. Und wenn du 12 Umarmungen am Tag hast, dann wächst du. Und eigentlich hat man das Gefühl, das ist komisch. Ne? 12 Umarmungen, das ist schon eine Menge. Wer schafft das eigentlich am Tag? Habe ich gedacht. Und das andere, was ich gedacht habe, es scheint, es ist mehr geworden. Also auch bei meinen eigenen Freundinnen und Freunden und Familie, so früher, ne, hat man sich mal auf die Schulter geklopft, aber auch Männer, ne, der Jochen und der Frank, wir würden uns umarmen. Richtig. Offensichtlich gibt es diese Sehnsucht und macht das was und würde es den Kliniken gut tun, wenn sie professionelle Kuschler einstellen.
Ich finde den Gedankengang herausragend. Ich sehe nur, wie eine Klinik denkt.
Ja.
Die Klinik würde jetzt denken, okay, da kommt jetzt ein professioneller Kuschler, der geht von Zimmer 1 nach Zimmer 3, nach Zimmer 5 und der schleppt jetzt die Bakterien von Zimmer 1 nach Zimmer 3, nach Zimmer 5. Und was sagt die Krankenhaushygiene dazu? Fortschrittliche Hygieniker würden vielleicht sagen, oh Mensch, das könnte auch wie ein Besuch sein.
Ja.
Ja? Das ist so das eine. Mhm. Dann kommt jemand, ist das wirklich ein professioneller Kuschler? Oder will der ja vielleicht andere Menschen anfassen? Verstehst du? Wir sind ja heute in einem Denkgerüst, wo du immer denkst, okay, was kann da Schlechtes hinter sein? Ne? Und der Weg aber, dass man das so thematisiert, ich finde das herausragend.
Wann merkt man eigentlich, dass Menschen einsam werden? Gibt es so Anzeichen, die du aus medizinischer Sicht sagen kannst, dann muss man sensibel werden?
Also das eine ist natürlich, dass die Response einfach nachlässt. Ne? Also dieses, ich melde mich doch mal und irgendwann hörst du als Einsamer auf anzurufen.
Okay. Ne?
Dann sagst du, ach ist doch auch, gestern ging es ja auch und was willst du eigentlich hören? Und diese Antriebslosigkeit, also ich glaube dieser Themenkreis, wenn du merkst, da ist jemand antriebsloser geworden, das muss ein totales Alarmsignal sein. Aber die Bequemlichkeit, die siegt irgendwann. Dann sagst du, naja, aber ist ja auch wieder anstrengend und soll ich jetzt in die Stadt gehen heute? Und deswegen müssen wir alle, die Antrieb haben, die sagen, meine Güte, ich könnte doch die Person mal mitnehmen, ich könnte mal helfen. Das ist einfach so schön, ja, dass wir uns überlegen können, wo können wir selbst ansetzen und Menschen müssen Menschen helfen. Das ist so die Überschrift und da können wir, glaube ich, alle uns selbst an die Nase fassen.
Weil es ja auch so tief geht. Also du kennst das wahrscheinlich besser als ich, dieses grausame wissenschaftliche Experiment, als man gesagt hat, Babys, die werden jetzt zwar gefüttert, aber die streicheln wir nicht, die berühren wir nicht, denen singen wir nichts vor und dass sie alle in kurzer Zeit verstorben sind. Also der soziale Mensch braucht das Gefühl und das Gespür. Und auch in der Welt der Wirtschaft. Die Unternehmen lösen sich auf in Raum und Zeit. Menschen müssen Menschen helfen. Die Aufgabe der Führungskraft muss sein, ich sehe dich, ich spüre dich, ich nehme dich wahr. Deine Persönlichkeit, deine Sehnsucht, deine Wünsche und du bist Teil von uns. Was, glaube ich, wirklich schiefgelaufen ist, wir sind sehr operational und effizient geworden. Du musst reinpassen ins Team, Jochen. Das ist was sehr anderes als Zugehörigkeit. In der Familie gibt es schräge Gestalten, wie du weißt, aber die gehören zur Familie, da akzeptieren wir das. Das ist im Geschäftsleben gar nicht mehr so und in der Gesellschaft vielleicht auch nicht mehr so. Wenn du nicht funktionierst, bist du raus.
Ja, und wenn du alles nur an Effizienz irgendwie bewertest, dann dann siehst du das große Ganze nicht mehr und du verlierst am Schluss das Team. Und ich glaube, wir brauchen diese Teams und wir brauchen auch ein bisschen die, die nicht ganz auf der Spur sind. Aber das war ja früher auch immer das Geschick, dass du so eine ganze Mannschaft zusammengehalten hast, auch mit den schrägen Charakteren da drin, weil sie am Schluss, gerade auch manchmal, wenn es schwierig wurde, doch wieder neue Perspektiven reingegeben haben. Aber ich gebe dir vollkommen recht, viele haben Angst, Fehler zu machen. Und du machst dann keine Fehler, wenn du dich gar nicht mehr bewegst, ne? Sondern so nur noch auf Linie bist. Dann machst du im ersten Moment keine Fehler, aber du machst natürlich Fehler fürs ganze System.
Und es wird teuer für alle und es geht zu Lasten aller natürlich auch. Okinawa, habe ich gelesen, ist ja ein sehr nachhaltig dokumentiertes Erfolgsbeispiel, die Insel in Japan, die überdurchschnittlich viele alte Menschen hat. Und das simple System ist, wir kümmern uns emotional, sozial und finanziell untereinander. Du fällst hier nicht durchs Raster, egal was du gerade hast. Also und so offensichtlich wie es ist und so einfach wie es scheint, müssen wir, glaube ich, daran arbeiten. Was können wir tun?
Also du hast mich jetzt so, ich sag mal, mitgenommen auf dem ganzen Weg. Da denke ich zuerst mal an deine Schnattergassen, ne? Dass wir, wie wir sie auch immer nennen, aber dass wir einfach wirklich versuchen, ja, mit anderen zu kommunizieren und gerade auch im Vorfeld so Weihnachten, da denkst du ja immer, was können wir tun?
Ja.
Ich mache das so, ich gehe mein Telefonbuch durch. Ich habe ja im Handy unfassbar viele Kontakte. Und da sind viele bei, wo ich mir sage, meine Güte, hätte ich eigentlich mal anrufen sollen. Und das ist oft, du kommst dann ins Schwatzen und merkst, die andere Person freut sich auch, weil die ist ja auch nicht angerufen worden. Und wir sollten mal überlegen, wer hat denn sonst keine mehr, ne? Weil Menschen gestorben sind und so. Und das ist für mich, glaube ich, wichtig, natürlich nicht nur zu Weihnachten, aber das ist so eine Zeit, wo viele doch große Probleme haben und sich auch noch einsamer fühlen als ohnehin. Und das ist für mich so, dass wir jeden Tag überlegen, was kann ich für einen kleinen Schritt tun, um vielleicht Menschen aus der Umgebung, aus dem Mietshaus mitzunehmen, irgendwo zu helfen.
Auf keinen Fall digitale E-Mail-Weihnachtspostkarten versenden, sondern das persönliche Gespräch finde ich interessant. Die Zahl, die mir in den Kopf springt, Jochen, ist die wirklich engen Freundschaften in Deutschland in der Anzahl sind 3,7 Menschen. 3,7 wirklich gute Freunde.
Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so viele sind.
Und richtig enge Personen sind 11. Weißt du, ist auch nicht so viel.
Ja.
Und insofern ist der erste Schritt ganz einfach. Augen auf, Mund auf und wenn es geht, umarmen.
Richtig.
Dann machen wir uns mal in die Arbeit.
Auf geht's.
Zu Wundern und Nebenwirkungen fragen Sie diesen Arzt oder Kreativen.